Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr dieses Lied gesungen habt, ganz am Anfang, weil als ich so mein Studium gemacht habe, da wurden wir ermutigt, unser Testament zu machen. Also ich habe mit 2021 mein Testament gemacht und meinen Gottesdienstplan geschrieben und ich verfeinere das immer wieder seit meinem 21. Lebensjahr. Also ich weiß, dass derjenige, der, wenn ich mal sterbe, dann habe ich schon erklärt, das findet man, ist gekennzeichnet in meinem Computer mit richtig Fähnchen und steht raus, Beerdigung Guido, sodass also auch Leute, die vielleicht jetzt gerade irgendwie, und dann sind da schon Lieder, dann ist der Liedtext, das, was mir wichtig ist und auch, was die Leute anziehen sollen, weil ich finde es total wichtig, dass man vorbereitet ist. Bei mir in meinem Kalender steht heute Totensonntag, weil das ist die Eintragung, die einfach diese App vorbereitet hat und Feiertage in Deutschland, da heißt es komischerweise eben Totensonntag, haben wir schon oft jetzt drüber gesprochen, von daher, du hast die Frage schon abgefragt am Anfang und es haben sich doch, glaube ich, einige gemeldet, oder? Ich konnte es nicht sehen. Ja, die anderen waren schüchtern. Ja, das ist auch wieder zum Thema Freiheit, also ihr seid jetzt auch frei, euch gleich immer zu äußern oder auch nicht, wenn ich eine Frage stelle. Aber wisst ihr, welches Lied mir als erstes in den Sinn kam beim Ewigkeitswandern? Und zwar Finale, oh, Finale, oh. Dann dachte ich mir, wenn ich das jetzt hier singe im Gottesdienst, das mache ich lieber nicht. Weil ich mir überlegt habe, das könnte irgendwie so ein bisschen wie schwarzer Humor rüberkommen, wenn man jetzt eher so die Perspektive Totensonntag hat. Ja? Und aber wenn man jetzt Ewigkeitssonntag nimmt, dann hat man ja eher die Perspektive des Neuanfangs, das, worauf ich zugehe. Wenn ich Totensonntag habe, dann klingt es echt wie so schwarzer Humor, so jetzt ist es dann aus. Und ich finde es total schön, eigentlich mal so drüber nachzudenken. Da fällt mir ein, mir fehlt noch der Drücker. Danke, Ben. Ich habe ihn. Genau, also es ist total schön. Die Christen damals haben die Finale gesungen, aber die haben was gemacht, was uns total verloren gegangen ist. Sind die ersten Christen. Und zwar, ihr kennt das vielleicht, ihr habt schon mal gesehen, es gibt nur eine Bibelstelle, wo das steht, nämlich dieses wunderbare Wort Maranatha. Das war so der Gruß, den sich die Christen im Anfang der Zeiten zugesagt hat, als einem noch so richtig klar war, was eigentlich unser Ziel ist, worauf wir zugehen. Maranatha ist aramäisch und aramäisch, das ist so eine Art hebräischer Dialekt, hat Jesus gesprochen und heißt eigentlich so, also er kommt nur einmal vor in der Bibel und zwar hier mein Gruß mit eigener Hand, Paulus, klingt so, also betont er extra, dass er das jetzt selbst gemacht hat, weil sonst hat er es diktieren können seinen Leuten, weil der hatte ja auch Probleme mit den Augen, für diejenigen, die es nicht wissen. Und dann steht hier, weil wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Okay, heftiges Wort. Und dann kommt dieses Wort genau danach, Maranatha. Und weiter geht's dann. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch, meine Liebe ist mit euch allen, in Christus Jesus. Maranatha, das heißt so viel wie Amen, komm Herr Jesus. So steht es zumindest dann an ähnlicher Stelle in Offenbarung 22, da kommt es nochmal in Griechisch vor. Und ich dachte mir, also finales Ding ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so euer Ding. Aber wenn ich jetzt sage Maranatha, dann antwortet ihr doch mal mit Amen, komm Herr Jesus. Weil die Übersetzung ist, dass wir eigentlich mit dem Abendmahl, ich habe es hier auch, glaube ich, irgendwo hingeschrieben, genau, wir haben eigentlich so einen Ausblick. In 1. Korinther 11 sagen wir das im Abendmahl und ich glaube, das ist eine der Sachen, warum wir das hier kaum so sagen und machen und im Blick haben, weil wir gar nicht so oft Abendmahl feiern wie die ersten Christen. Die haben sich teilweise jeden Abend getroffen, die haben sich teilweise in der Woche getroffen. Ich weiß nicht, welches Haus, welche Kleingruppe das letzte Mal von euch Abendmahl gefeiert hat. Wir feiern das sehr wenig. Und im Abendmahl wisst ihr, dass in den Einsetzungsworten dieser Satz hier vorkommt, denn so oft ihr dieses Brot esst und ihr von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dieses bis er kommt, das ist eigentlich wieder dieser Text Maranatha. Christen haben das damals so bekannt, Jesus ist der Herr und an vielen Stellen kommt es vor. Wenn ich euch jetzt sage, also ja, ihr steht jetzt, ich sage jetzt gleich das hier, weil ich dachte mir, Aramäisch ist vielleicht, weiß nicht, ne? Es kann auch, wer will, wir können es ja gleich mal üben, dass da auch mal die Frauen und die Männer und so. Also ich sage jetzt Maranatha und ihr sagt, unser Herr komm, oder Amen, komm, unser Herr, komm Herr Jesus. Genau, ihr sagt Amen, komm Herr Jesus, okay? Das kriegen wir hin, oder? Maranatha.
Amen, komm Herr Jesus.
Okay, jetzt machen das Ganze mal die Frauen. Maranatha. Also, ey Frauen, ich spiele nur Frau. 1, 2, 3. Maranatha. Ach, Herr Jesus. Ey, Matthias, was geht ab? Okay, okay. Also, Maranatha werden wir jetzt im Wechsel, damit sich das mal so ein bisschen einprägt. Vielleicht wird es ja eine neue FEG-Gruß, so der Insider-Gruß bei uns. Aber jetzt, also jetzt machen wir es mal so, dass die Frauen dieses aramäische Wort Maranatha sagen, deren Bedeutung die Männer dann nochmal richtig betonen, indem sie mit der deutschen sagen Amen. Amen heißt ja wahrlich, yo, so ist es. Ihr könnt auch wegen der yo, komm Herr Jesus sagen, ist auch okay. Aber Amen, komm Herr Jesus sagen, okay? Danach kommt die kritische Umstellung, Matthias, jetzt aufpassen, weil dann wirst du dieses aramäische Wort sagen und die Frauen werden wiederum antworten mit yo, komm Herr Jesus, also Amen, komm Herr Jesus, ja? War das okay? Seid alle ganz frei. Ihr habt gesehen, Matthias ist auch ganz frei. Er hat es jetzt einfach mal geäußert. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Alter. Sagen wir Bescheid. Ja, und ich habe gesagt, ich sag's dir, erklär's dir. Okay, also wir üben das jetzt nochmal. Also ich fange nochmal also mit den Frauen an. 1, 2, 3. Maranatha! Ach, hey, komm, Herr Jesus. Und jetzt. Ja, Maranatha! Super, ihr habt's echt raus. Ich finde, das ist doch, drückt doch was aus. Und vor allem, wenn ihr das lebt und macht, es gibt viele gute Traditionen, wenn man versteht, warum das so ist. Und wenn Christen sich damals gesagt haben, lass uns immer wieder auf das gucken, worauf es ankommt. Weil wie schnell verlieren wir das aus dem Blick? Wie schnell verlieren wir das aus dem Blick? Wir haben so viele Dinge, die an uns zerren, die an uns ziehen, sei es persönlich oder durch die Nachrichten. Und wir Christen sind ja keinen Deut besser als andere Menschen. Wir wissen es eigentlich auch nicht und gucken dann doch wieder, wie wird es morgen sein, wie wird der Arzttermin, wie kommt das und wie kommt jenes und wie wird's? Ihr kennt das. Und wenn wir das einüben, haben wir eigentlich eine gute Tradition. Gerade wir hier in Süddeutschland haben ja eigentlich viele gute Traditionen, die wir leider im Laufe der Zeit vergessen haben, wo wir in unserer Sprache da einfach ermutigt worden, an Gott zu denken. Erst vor kurzem habe ich wieder zu jemandem Grüß Gott gesagt und die meisten der Antworten, die ich kriege, kennt ihr bestimmt auch, mache ich, wenn ich ihn sehe. Ja, wo ich schon merke, okay, ist gar nicht so drauf. Oder vergelt's Gott, finde ich einen total schönen Gruß oder eine Antwort oder Entgegnung zu sagen, wenn jemand einem was macht, vergelt's Gott. Gott soll dir Gutes tun. Es gibt so viele schöne Sachen. Das ist jetzt nicht unsere Sprache aramäisch, aber warum nicht sagen, yo, Herr Jesus, komm bald. Maranatha. Ist total schön. Ja, was erwartet dich heute? Wir wollen uns heute mal ein paar Sachen angucken. Das eine ist, es geht um die Frage, mit welchen Gefühlen gehst du eigentlich in die Zukunft? Und wie lebst du in der Gegenwart? Tobias hat letzte Woche schon da einiges dazu gemacht. Und dann, welche Überlebenstipps gibt uns eigentlich Jesus für das, was auf uns zukommt? Ich habe euch noch dieses wunderbare Bild mit diesem Kind da. Wenn unser Leben schwierig wird, haben wir trotzdem Grund zum Lachen. Denn wir wissen, dass Gott bereits das letzte Kapitel geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Vor ungefähr 150 Jahren, so im 19. Jahrhundert, passierte in Deutschland Folgendes. Ein ganz hochbetagter, anerkannter Theologieprofessor, der hatte Geburtstag. Und seine Studenten, die ihn sehr geliebt haben, haben sich überlegt, den machen wir eine richtig coole Freude. Ich weiß nicht, wie man das heute machen würde, aber die haben sich überlegt, wir alle, die Posaunen und Trompeten spielen können, dieses Instrument beherrschen, wir werden uns morgen früh treffen an seinem Geburtstag vor seinem Haus und wir wissen ungefähr, wann er aufsteht und dann werden wir das so richtig loslegen. Und dann standen die da vor der Tür und haben in voller Lautstärke losgelöst und es geschah erstmal nichts. Kurze Zeit später flog die Tür auf und dann kam der Professor barfuß und im Nachthemd rausgerannt, stand da, hat seine Studenten gesehen, hat sich schnell wieder umgedreht, Tür zugemacht, kam dann einige Zeit später angezogen, ordentlich heraus und hat höflich sich bedankt für den Geburtstagsgruß. Da fragte einer von den Studenten ihn, warum er denn barfuß und in Nachthemd auf die Straße gerannt sei. Dann sagt er, als ich den Klang der Blasinstrumente hörte, da habe ich gedacht, jetzt kommt Jesus wieder. Und dann bin ich sofort auf die Straße gerannt. Für den war das präsent. Ich denke mir oft, wie präsent ist es für mich in meinem Alltag? Kannst du dir das vorstellen, dass du bereit bist? Ja, wie ist es mit der Wiederkunft Jesu? Wer glaubt überhaupt, dass Jesus wiederkommt? Vielleicht ist es ja damals auch leichter gewesen, das zu glauben, weil die Leute ja noch so nah dran waren. Deswegen haben sie das mit Maradona und all den Dingen machen können, weil sie haben ja Jesus noch hautnah miterlebt. Dem war nicht so. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, einen Bibeltext, den ich euch vorlesen möchte und mit euch angucken werde. Und der ist geschrieben von Petrus. Und alle, die von euch sich ein bisschen auskennen und die es nicht wissen, also der Petrus ist jemand, der erstens mal von Jesus persönlich angesprochen wurde, der schon in der ersten Begegnung gemerkt hat, dieser Mann ist anders. Anders als all die anderen, die ich kenne. Der gemerkt hat, da ist jemand, der mich durchschaut, der mich kennt, der mich liebt und vor allem, der durch ein kleines Wort Dinge verändern kann. Er ist 3 Jahre mit diesem Jesus mitgegangen und hat 3 Jahre ihm zugehört, ihn beobachten können und hat sich für ihn eingesetzt. Und dennoch gehörte er zu den Leuten, die, als dann der Moment kam, wo Jesus, wie schon angekündigt, in den Himmel zu Gott hochfuhr, da war es auf einmal so, dass er auch genauso wie die anderen geguckt hat und genauso erinnert werden musste von einem Engel. Hey, was guckt denn ihr da hoch? Was steht denn hier noch rum? Jesus wird genauso wiederkommen. Ich weiß nicht, der Engel hat es ihnen sagen müssen. Jedenfalls, wir lesen es nach, Petrus hat es dann verinnerlicht. Und jetzt kommt Petrus in folgende Situation. Wir können das nachlesen, wir haben 2 Briefe von ihm und im 2. Brief gibt es also ein paar Verse, die finde ich echt interessant. Dies ist mein 2. Brief an euch, liebe Freunde, und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung zu verhelfen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat auch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seitdem die Welt erschaffen wurde. Wenn Sie dies behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Durch sein Wort hat Gott die damalige Welt mit Wasser überflutet und vernichtet. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle umkehren, Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und herbeisehen. Den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Als erstes merkt ihr doch, Mensch, krass, Petrus, Augenzeuge, in der Gemeinde von Leuten, die gesagt haben, hey, was ist denn jetzt mit dieser Wiederkunft? Hallo, rechnet mal nach. Wir sind jetzt im Jahr 2022, das war ungefähr 60, 70 nach Christus, wo das geschrieben wurde und wo er das weitergibt. Wie ist es denn für uns? 24. Februar 2022 hat der Ukraine-Krieg begonnen und wir haben seitdem immer wieder so ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben unter anderem einen US-Präsidenten Biden, der auf einmal Sachen sagt wie Armageddon steht uns bevor, wo ich mir gedacht habe, krass, dass so ein Präsident so ein Wort raushaut. Wir haben natürlich gleich nachgeguckt, wo kommt es her nochmal? Armageddon kommt ja in der Bibel vor. Ganz kurz zur Beruhigung. Ist eigentlich eine Ortsangabe in erster Linie. Da geht es eigentlich darum, um einen Berg. Und da spannen sich zwar Sachen zu einer Schlacht, aber es geht nicht um diese letzte Schlacht. Aber es ist interessant, dass er sich das denkt, als er hört, Herr Putin sagt, ich habe hier einen Knopf und wenn ich den drücke, dann mache ich das. Also dann mache ich das halt und dann ist es halt. Und 11. März 2020 erklärt die Weltgesundheitsorganisation, dass dieser kleine Virus ab jetzt offiziell eine weltweite Pandemie ist. Ist ja jetzt nicht mehr so. Und auch da merken wir, wie auf einmal so ein kleiner Virus auf einmal unser Denken und unsere Zeit enorm verändert hat. Vieles ist aus den Fugen geraten und wir merken, was früher nur so Hollywood-Fantasten, Spinner und Pessimisten, die irgendwie über das Weltende geredet haben, na, also gerade um die Jahrtausendwende, falls ihr euch erinnern könnt, da kamen ganz viele Filme und Bücher zu dieser Thematik raus. Ne? Man hat sich das reingezogen, war irgendwie cool, so das Weltende mal zu sehen. Ja, aber keiner von uns glaubt ja ans Weltende. Auch jetzt können die meisten Menschen nichts damit anfangen und alle hoffen doch, dass es wenigstens wieder irgendwann so ist. Fakt ist, dass wir von der biblischen Aussage her ganz klar wissen, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende und es gibt diese Zeit dazwischen. Und ich finde es jetzt total wichtig, mit euch anhand von 1. Petrusbrief mal zu gucken, was sind denn die Sachen, die Petrus wichtig sind. Weil wir haben gerade gehört, dass der Bibeltext ja damit anfängt, dass er gerne die Leute erinnern möchte. Warum? Also, was wissen wir jetzt schon über das, was uns erwartet? Das Erste ist, wir benötigen Erinnerung. Wir benötigen, dass wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern. Von daher ist so ein Gruß gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt zu euch sagen würde, Maranatha, was kommt dann? Ja, also hier die Ecke war sehr überzeugt von euch, habe ich den Eindruck, ihr gehört jetzt eher zu den Leuten, die noch so ein bisschen zweifeln. Ja, aber ist okay. Ich werde es öfters mal ausprobieren, dann habt ihr die Chance, ein Besseres zu zeigen. Ja, es muss am Schluss so sein, dass die links denken, boah, die auf der anderen Seite, die sind so richtig in der Naherwartung. Ich bin gar noch nicht so weit. Petrus jedenfalls, dem war es wichtig, weil er sagt, hier, ihr müsst euch gut einstellen können. Um sich auf was einstellen können, musst du Informationen haben, musst du vorbereitet sein. Was sind die Informationen, die er uns gibt? Die erste Information ist, dass er sagt, hey Leute, rechnet erstmal mit Widerstand. Und Widerstand nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, auch in der Gemeinde. Es gibt sogar Leute in der Gemeinde, sagt er, die darüber spotten werden und sagen würden, nee, so ganz so bin ich nicht drauf. Wir haben jetzt hier keinen ausgewiesenen Endzeitexperten. Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass jetzt hier jemand sich extrem auf die Endzeit vorbereitet hat. Aber es gibt Menschen, die das tun und es ist interessant, was für Reaktionen auch von außerhalb kommen. Was ist einer der Gründe, warum Leute Widerstand haben? Da kommt dieses Wort Begierde in dem Text vor und es klingt ja erstmal ein bisschen krass, aber wenn ihr das mal euch vor Augen führt, da geht es eigentlich darum, dass aus dem Wunsch, dass ich erstmal meine eigenen Bedürfnisse, das, worauf ich Verlangen habe, stillen kann, steckt hinterher, das Wort klingt schlimm, Begierde. Dahinter steckt aber so was ganz typisch Menschliches, das tief in uns verwurzelt ist, nämlich wir haben einen Durst und wir möchten unseren Mangel ausgleichen. Wir möchten uns füllen. Dazu benutzen wir ein Objekt irgendwelcher Art oder Menschen, wo wir sagen, das macht mich ganz, da geht es mir besser. Wir wissen, und darüber reden wir hier mit Jesus, dass letztendlich kein Mensch, kein Ehepartner, kein Kind, kein Haustier, kein kein noch so tolles Teil, was du dir kaufen kannst, noch so ein hoher Kontostand oder andere Dinge das füllen kann, was in dir drin ist. Das bekennen wir. Trotzdem sitzen wir alle hier und wissen, dass wir eine Sehnsucht haben nach Gesundheit, nach Reichtum, nach Harmonie, nach Gelingen miteinander. Das ist einfach in uns drin. Und da das so tief in uns drin ist, ist es so, dass wenn wir in so eine Mangelsituation kommen, wo du vielleicht viel Stress hast oder andere Situationen, dass wir zu dem greifen, was uns altbekannt ist und eben nicht so schnell uns von Jesus füllen lassen, sondern dass wir eben erstmal die anderen Pfützen leer trinken, bevor wir wieder dieses lebendige Wasser von Jesus nehmen, der uns satt macht und ausfüllt. Ich fand es jetzt so beeindruckend auf dem Jugendtreffen, als der Organisator des Jugendtreffens nach vorne ging und da die 700 bis 1000 Teenager ihn richtig feierten und er so ganz cool da stand und sagte, warum jubelt er ihr mir jetzt zu? Und dann kam so, we love you! Ne? Und er sagte, ist mir scheißegal. Ich habe eine Freundin, die mich liebt. Ich weiß nicht. Ich fand es so krass, wie er das sagte, aber er sagte das und dachte mir, ja, da ist jemand, der ist gefüllt mit dem Richtigen. Er sagt, und das hat er dann auch noch näher erklärt, ich bin nicht abhängig von der Anerkennung der anderen und ich will mich da auch nicht abhängig machen, weil heute feiert er mich vielleicht noch, aber morgen, wenn irgendwas sage, was euch nicht gefällt, dann wünscht er mich weg. Wenn du gefüllt bist, arrivederci, du sorgst für dich selbst und dein Mann wird dir sagen, was du versäumst. Ja, sehr gut, sehr gut. Also jetzt gut aufpassen. Ne? Es ist ganz natürlich, dass wir immer wieder dieses Füllen wollen und dass wir eine Sehnsucht haben. Ich kenne das von mir auch. Und ich habe zum Beispiel bei der einen Aktion am Jugendtreffen auch mitgemacht. Da sollte man die Sachen, wo man seinen Herzenswunsch hat, wo man eigentlich genau weiß, da hakt man immer am gleichen Problem. Das ist so wie eine Platte, die immer wieder bei mir kommt. Die sollte man auf den Platz schreiben und konnte die wegschreddern. Und ich habe mich dann hingestellt und habe dann draufgeschrieben, ich bin es einfach nicht wert, geliebt zu werden. Und habe das dann wieder weggeschreddert. Ich weiß ganz genau, dass das nicht stimmt, aber irgendwie ploppt das immer wieder auf. Das kennt ihr. Es gibt manche Sachen, die ploppen in einem immer wieder auf. Das Problem ist, wenn wir dann solche Sachen stillen wollen, dass wir eben dann ganz schnell eben auf andere Sachen zurückgreifen, die uns blind machen. Der Paulus beschreibt nämlich Folgendes, dass das Problem ist, wenn wir uns distanzieren und wieder zurückfallen und sagen, ich möchte mich doch in erster Linie darum kümmern, dass ich ein gutes Geld habe, dass ich eine super gelingende Familie habe, dass ich in meiner Gesundheit und meinem Body alles richtig gut ist, dann verlieren wir was aus den Augen. Er sagt, das Problem ist, dass du dadurch den Blick für Gottes Handeln und Realität verlierst. Sie sehen nicht, steht in den Bibeltexten Vers 5 und 6, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf. Und noch schlimmer ist, du blickst nicht mehr durch. Du blickst nicht mehr durch und merkst nicht diesen Vers in Vers 7. Und Gott hat dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und die Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Er meint damit, Gottes Wort hat am Anfang der Welt, er hat gesagt, es werde und es wurde und es geschah. Und ganz kurz mal zur Seite genommen, alle verschiedenen Theorien, die wir zur Entstehung der Welt haben. Fakt ist, jeder dumme Junge der Welt kann bis jetzt eine Ameise und einen Käfer zertreten, aber bis jetzt hat noch kein Professor dieser Welt es geschafft, eine Ameise oder einen Käfer herzustellen, der lebendig läuft, ohne technisches Material und mit keinen Vorgaben. Also das können wir festhalten. Okay? Das ist jetzt Stand auch für alle, die vielleicht wissenschaftlich anders sehen. Aber Gott schafft durch ein Wort und es geschieht. Und wenn du das glauben kannst und sagst, ja, so ist es, dann ist es doch total komisch zu glauben, dass Gott nicht durch ein Wort auch jetzt wieder diese neue Erde und neue Welt schaffen kann und auch dieses Ende der Welt hervorruft. Und Petrus sagt, du wirst blind, wenn du dich wirklich nur darauf konzentrierst, auf deinen Alltag. Das zweite Problem ist, dass unsere Lebenszeit eine begrenzte Sicht hat. Wir sind gefangen in unserer Dimension. Ich bin gefangen in meinem Leib. Ich bin 55 Jahre alt und ich kann im Spiegel sehen, wie ich alt bin. Und heute haben mir sehr netterweise einige Leute gespiegelt, dass ich so fertig aussehe. Danke nochmal. Das war sehr gut. Das hat mir dann nochmal deutlich gemacht, dass ich mich mal besser erholen soll. Okay. Das ist aber die Dimension, in der ich bin. Und wenn ich jetzt versuche, mit diesem kleinen Horizont, den ich habe, den Horizont Gottes zu erfassen, wie er Zeit versteht, wie er über Zeit wie sein Handeln in dieser Zeit ist, das klappt einfach nicht. Das ist einfach komisch. Ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag vor ihm. Das ist das Zitat. Ich habe euch dieses schöne Bild hier, also noch dieser Satz hier dazu. Nur weil ich es nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. Nur weil ich nicht das richtige Werkzeug habe, heißt es ja nicht, dass das aufgehen muss. Ich habe dieses wunderbare Bild gefunden. Wo ist es denn? Da ist es. Da steht, Dummheit ist wie Mundgeruch. Dummerweise merken es die anderen schneller als man selbst. Ich finde, das ist hier in diesem Bibeltext ganz augenscheinlich, dass Petrus das sagt, hey Leute, es ist ganz schön bescheuert von dir, so blöd zu sein, nur weil du denkst, du erfährst ihn gerade nicht, dass Gott nicht da ist. Und nur weil du nicht glauben kannst, dass alles einem Ende zugeht, zu sagen, nee, auf den Teil verzichte ich. Also ganz kurz nochmal, hier geht es um Christen. Es geht nicht um die Leute, die sich nicht in der Bibel auskennen, sondern es geht um Leute um uns. Und deswegen ist es die Frage an dich und an mich, was glaubst du eigentlich, was kommen wird? Und wir haben hier keine Zusage auf der Erde, dass es dir gut geht. Keine. Du hast hier keine Zusage, dass deine Ehe hier gelingt. Du hast keine Zusage, dass deine Kinder wohlgeraten. Du hast keine Zusage, dass du hier gesund sein wirst oder heil wirst oder sonst was. Diese Zusage gibt es in der Bibel nicht. Die wirst du nicht finden. Aber trotzdem glauben wir das immer. Und wir predigen auch so viel Evangelium immer, dass Gott es manchmal tut. Und dass Gott manchmal eben wieder zusammenführt. Dass Gott Menschen wieder neu heil macht. Dass er neue Motivation schenkt. Dass Kinder auf einmal wieder Hoffnung finden und herauskommen aus einer Sackgasse oder man selbst. Das ist ein Wunder. Das macht Gott immer wieder. Aber es ist nicht das Versprechen für diese Welt. Nicht für dich und für mich. Das Versprechen, was Jesus selbst sagt, ist, ich bin gekommen, um ein Feuer zu bringen. Ich bin gekommen, um hier einfach mal deutlich zu machen, ich werde Spreu und Weizen voneinander trennen. Und die Aufforderung, ich habe mir die Mühe gemacht, vor dieser Predigt mal das komplette Matthäus-Evangelium durchzulesen. Ich werde euch gleich noch ein paar Tipps direkt von unserem Herrn weitergeben, was er seinen Schülern sagt. Aber was mir aufgefallen ist, Jesus spricht immer extrem ernst und brutal von der Endzeit. Ist echt blöd, wenn du schwanger bist. Ist nicht gut. Wenn die Endzeit kommt, sagt Jesus, ist echt nicht gut. Es ist total blöd, wenn du irgendwie schwach bist und nicht schnell fliehen kannst. Das ist echt blöd. Und Leute, ich sage euch jetzt schon, die Leute werden euch verfolgen. Und ein Kriterium, was Jesus sagt, ist, um zu spüren, dass du Christ bist, wirst du auch immer wieder einen Gegenwind bekommen. Und wenn dieser Gegenwind fehlt, solltest du dir vielleicht mal die Frage stellen, merken die anderen eigentlich, dass ich Christ bin? Oder bin ich so cool angepasst, dass die anderen es gar nicht merken? Okay, Jesus sagt jedenfalls, also Petrus schreibt hier jedenfalls, Leute, denkt dran, auch wenn du es nicht sehen kannst, er ist da. Das andere, was ist schon hier aufgeploppt, das finde ich wieder total schön. Und da kommt wieder das Neuermutigende, das Petrus sagt. Er schenkt uns damit so einen Blick in das Herz Gottes, dass Gott nicht verzögert, sondern seine Motivation und seine Liebe gilt jedem Menschen. Gott hat keine Freude daran, dass Menschen zugrunde gehen, dass Menschen kaputt gehen. Das freut ihn nicht. Und es bricht ihm das Herz. Und wir wissen von Jesus selbst, und das hat Petrus gesehen, wie Jesus geweint hat, als er gehört hat, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Er hat gesehen, wie Jesus geweint hat, als da diese Witwe war, die schon keinen Mann hat. Und dann auch noch ihr einziger Versorger, ihr Sohn gestorben ist. Da hat er geweint. Das hat er mitbekommen. Und deswegen kann Petrus das in seinem Brief so schön sagen und kann sagen, hey, guckt in das Herz Gottes, seine Motivation gilt immer dem Menschen und dir. Und dann kommt in Vers 10, wird es wieder plötzlich ernst und schrecklich. Es kommt so wie ein Überfall, du kannst es nicht planen. Und auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, Mensch, okay, jetzt ist ja Beginn der Weltmeisterschaft heute, da wird wahrscheinlich Jesus nicht wiederkommen, weil der wird schon warten bis zum Ende, vielleicht. Keine Ahnung, Quatsch. Wir wissen es nicht, wann Jesus wiederkommt. Und das Ende wird schrecklich. Die Verse, die hier sind, die habt ihr eben lesen können oder mitbekommen. da geht es eigentlich darum, dass die Elemente brennen, dass die Erde brennt und dass der Himmel brennt. Und dann schließt er und sagt wieder, deshalb ist es wichtig, dass du die richtige Einstellung hast, dass du die richtige Erwartungshaltung hast, dass du weißt, worauf kommt es an. Und es kommt darauf an, dass du erstens weißt, Gott hält seine Versprechen. Was er zugesagt hat, und die Versprechen, wenn ich eben gerade gesagt habe, was wir uns hier auf der Erde erlebt, ist nicht sehr sonderlich gute Versprechen, aber das, was er uns zusagt und seinen Jüngern sagt, ist immer diese Perspektive. Auch wenn du jetzt leidest, du wirst bei deinem Vater im Himmel sein können. Du wirst erleben, wie es ist, wenn da vorbereitete Wohnungen sind und wenn du aufatmen kannst. Du wirst eine neue Erde, einen neuen Himmel haben und vor allem das Schöne ist, Petrus sagt, und die Gerechtigkeit wird hier wohnen. Ja, auf die Einstellung kommt es an. Ich habe das hier blau gemacht und hier blau gemacht. Das müsst ihr ja eigentlich immer überall gut sehen, hoffe ich. Weil es so wie eine Klammer ist an dem Text. Und deswegen habe ich mir gedacht, so möchte ich euch zum Schluss noch. Oh krass, ist es schon zu spät. Okay, ich mache keinen Schluss mehr. Ich mache es mal so. Es kommt auf die richtige Einstellung an. Jesus eben macht es sehr deutlich am Ende seiner Bergpredigt, wo er uns nochmal sagt, Leute, das A und O ist, dass du mir zuhörst. Petrus ist es sehr wichtig, seine Leute wieder zu erinnern auf das, was es ankommt. Und dass du auf das, was du hörst, das griechische Wort, was hier steht, das meint nicht nur hören, sondern das meint auch gehorchen, dass du dem gehorchst. Und gehorchen vom Griechischen auch wieder heißt, dass du das umsetzt, dass du das tust, dass du Täter bist. Darauf kommt es an. Und diese anderen Punkte, die ich euch jetzt noch gegönnt hätte, diese Survival-Tricks, die mache ich irgendwann anders mal mit euch. Das sind also konkrete Sachen, aber eins greife ich davon, das finde ich nämlich total krass, weil das voll im Gegensatz zu unserem Denken ist. Eine Sache, die Jesus sagt, zur guten Vorbereitung auf die Endzeit ist, achte mehr auf dein Inneres als auf dein Äußeres. Da habe ich mir gedacht, krass, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was den Leuten hier in unserer Gesellschaft wichtig ist, würde man doch eher sagen, wir achten viel mehr auf unser Äußeres als auf unser Inneres. Ich wünsche euch, dass ihr überlebt. Das machen wir irgendwann weiter, wenn ich mal wieder dran bin. Und jetzt würde ich gerne mit euch beten. Lieber Herr Jesus, du willst mit uns zusammen sein. Du liebst uns, du siehst uns durch und durch. Und dir tut es im Herzen weh, wenn wir so naiv und dumm sind und das irgendwie total auf dem Leben vergessen und uns so viel konzentrieren auf die anderen Sachen, so viel lernen, so viel arbeiten, so viel chillen und alles Mögliche. Du, Herr, siehst uns und du rufst zu uns. Du schenkst uns diesen Brief, du schenkst uns so eine Predigt, du schenkst uns andere Momente, wo wir merken, worauf es ankommt. Herr, lass uns diesen Ewigkeitssonntag heute dazu nehmen, dass wir ganz neu dich ernst nehmen und in einer guten Art und Weise unser Leben gestalten bei dir. Dass wir vielen Menschen noch das schenken können, dass das Erleben, dieses Vorrecht satt zu werden und gestillt zu werden bei dir und nicht überall saufen zu müssen. Danke, dass du da bist. Amen.